Ich bin ein Big Leader.
I have a dream that one day...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
There is no freedom, but still there is hope.
Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Und das wie immer mit mir, Viktor.
Und mit mir, David.
Und ja, wir nehmen heute unsere nächste Folge auf. Und zwar Folge 150, wenn ich richtig liege.
Richtig.
Es ist also ein Jubiläum. Und für diese Folge hat sich David eine Geschichte überlegt. Und ich bin schon super gespannt, was es sein wird. Freue mich drauf, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall sehr aufregend sein wird.
Natürlich.
Und wir fangen aber an mit was anderem. Und zwar mit der Frage, David, was trinkst du heute eigentlich zu dieser Folge?
Du lass mich die Frage beantworten, nachdem ich es selber probiere. Denn ja, du hast mir irgendwas eingeschenkt und ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist eindeutig eine Zitronenlimonade. Ich weiß nicht, ob ich die Marke raten soll.
Nee, musst du gar nicht. Wir wollen ja hier keine Werbung machen. Wir haben ja auch für die Folge keinen Getränkepartner. Falls übrigens jemand Interesse hat, gerne melden.
Wo bleiben die Partner, ja?
Und bei mir gibt's auch eine Limo. Also Zitronenlimo stimmte tatsächlich bei dir, David. Und bei mir ist eine Orangenlimo. Mist. Weil wir nehmen ja hier auch bei sehr hohen Temperaturen auf. Hier im Raum geht's eigentlich, in unserem kleinen Studio.
Das stimmt.
Draußen ist super heiß. Ich habe mir auch schon einen Hitzeschlag abgeholt heute Morgen beim Joggen.
Perfekt.
War ohne Cabby draußen, war richtig dumm. Aber jetzt haben wir viel gequatscht. Und ich freue mich jetzt auf die Story, auf deinen Einstieg. Und bin gespannt, ob ich was weiß und beispielsweise auch ein paar Fragen richtig beantworten kann.
Das werden wir gleich rausfinden. Hier in unserem Aufnahmestudio. Wir starten aber erstmal mit einem Intro in die Folge. Wir schreiben das Jahr 48 vor unserer Zeit. Im Hafenbezirk von Alexandria sitzt Julius Caesar mit seiner Armee fest, umschlossen von einer ägyptischen Streitmacht. Er wartet verzweifelt auf Verstärkung und starke Winde machen es ihm unmöglich, per Schiff die Stadt zu verlassen. Als dann seine Gegner drohen, auch die im Hafen vor Anker liegende Flotte in Besitz zu nehmen und Caesar auf dem Seeweg abzuschneiden, handelt er schnell. Er lässt die Schiffe in Brand setzen. Die Gegner kann er damit loswerden und am Ende kann er sich auch retten. Aber das Feuer, was er hier legt, das entwickelt ein Eigenleben. Es springt über auf die Hafenanlagen und von dort rasend schnell auf die Stadt. Es schießt dutzende Meter in die Höhe, angefacht durch die Getreidespeicher der Stadt. Ein großer Teil Alexandrias steht bald in Flammen. Und dann erreicht dieser Feuersturm auch den Ort, für den die Stadt weithin bekannt ist. Ihre große Bibliothek. Die Bibliothek, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, alles Wissen der bekannten Welt an einem Ort zu sammeln. Und dieses Wissen wird jetzt Opfer des Feuers. Es ist eine Tragödie für die Menschen, für die Wissenschaft und es lässt zeitgleich die Legende noch weiter anwachsen, die Legende von der großen Bibliothek von Alexandria. Diese Legende unter anderem wird auch angefacht durch diese Geschichte. Ob die Geschichte wahr ist von dieser Version, wie die große Bibliothek in Flammen untergeht, Victor, das müssen wir uns noch genauer anschauen. Aber damit sind wir bei dem Thema dieser Folge, bei der großen Bibliothek von Alexandria, einem der legendärsten Orte der Geschichte oder zumindest der Antike, das kann man auf jeden Fall sagen. Und wir haben auch gleich mit dem berühmtesten Moment eigentlich dieser Geschichte angefangen und auch mit der Frage, ob Julius Caesar tatsächlich den wichtigsten Hort des Wissens der antiken Welt niederbrennen lässt. Was wird also aus dieser großen Bibliothek von Alexandria? Wer hat sie zerstört? Was wissen wir nach diesem Ereignis, nach diesem Brand über sie? Was wissen wir davor, wie sie aussah, wie sie funktioniert und was sie bedeutet hat? Viele dieser Details sind genauso legendär wie ihr legendäres Bild der Bibliothek selbst. Also haben wir mehr als genug Gründe, um eine Folge His2Go über diese Geschichte zu erzählen. Und Victor, bevor wir das tun, steigen wir mit ein paar Fragen ein und klopfen so ein bisschen dein Vorwissen zu dem Thema ab, denn sicherlich hast du von dieser Bibliothek schon mal gehört.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Geschichte. Ich glaube, ich habe auch schon mal von sowas Brandartigem gehört, was die Bibliothek angeht. Weiß aber sonst nicht sehr viel darüber, außer dass sie eben viel genutzt worden ist und vor allem eben, nachdem durch Alexander der Große der Wissenschaftsort klassischerweise Athen eben gewechselt hat nach Alexandria, soweit ich weiß zumindest. Und ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge und ja, vielleicht auch auf die Fragen, je nachdem.
Je nachdem, wie gemein die sind. Ja. Schauen wir mal, fangen wir doch direkt mit der ersten Frage an, würde ich sagen. Auf welche clevere Art soll die große Bibliothek an die berühmten Texte der Dichter Aischylos, Sophokles und Euripides gelangt sein? A, sie haben diese Texte ausgeliehen und sie danach aber einfach behalten. B, sie haben die Dichter selbst eingeladen nach Alexandria und die haben dort ihre Texte eigenhändig niedergeschrieben. Oder C, die Belegschaft der Bibliothek hat Athen besucht und dort die Texte, die Originale, einfach ausgetauscht gegen leere Schrifträume.
Mhm. Ja, es ist sehr spannende Frage. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle nach Alexandria eingeladen worden sind, weil das ja eigentlich für alle auch dann eine größere Reise bedeutet. Alexandria war allerdings auch ein sehr begehrtes Ziel für Menschen, die eben ja Dichter waren oder Geschichtswissenschaft betrieben haben, Geschichtswissenschaft in Anführungsstrichen. Deshalb würde ich trotzdem ausschließen, dass sie dort waren. Und dann bleiben mir noch zwei Antwortmöglichkeiten.
Korrekt.
Und ich würde dazu tendieren, zur letzten Antwortmöglichkeit.
Okay, einfach gemein ausgetauscht gegen leere Rollen. Alles klar. Mal sehen, was dein Gefühl zur zweiten Frage sagt. Was zerstörte denn letztlich die große Bibliothek? Diese zentrale Frage stelle ich dir einfach auch. War das A, ein großes Feuer, 48 vor unserer Zeit? War das B, einfach der langsame Verfall Alexandrias bis hin ins Mittelalter? War das C, die Zerstörungen durch Aurelians Angriff im 3. Jahrhundert? Oder D, die arabische Eroberung von 642?
Du hast es mir jetzt nochmal schwieriger gemacht mit der vierten Antwortmöglichkeit.
Stimmt, aber in der dritten Frage sind es wieder nur drei.
Okay. Ja, also ich glaube, wenn es so ein ganz schleichender Prozess gewesen wäre, dann ja, ist einfach sehr enttäuschend als Antwort. Das kann natürlich gut sein. Aber ich würde sagen, ich tendiere einfach jetzt mal dazu, dass es vielleicht wirklich ein Brand gewesen ist. Dass es also eine Katastrophe war, die dann dazu geführt hat, dass dort die Bücher dann nicht mehr zugänglich waren.
Okay, also einen Brand hat es gegeben. Ja, diese Geschichte mit Cäsar, die stimmt, was das Feuer angeht. Was allerdings mit der Bibliothek in dem Zusammenhang geschieht, das erfahren wir tatsächlich erst am Ende der Folge. Kommen wir zur dritten Frage. Das Wort Museum, das stammt ursprünglich wovon? A, von einer Sportanlage, wo die Muskeln gestählt wurden. B, von einem Tempel, in dem die Musen verehrt wurden. Oder C, von einer Halle, in der Musik gespielt wurde. Das Museum. Wir kennen es alle.
Museion, glaube ich, dann auch geschrieben im Griechischen.
Richtig.
Ja, es ist irgendwie so eine Frage, wo man jetzt denkt, das müsste ich eigentlich wissen. Ich würde es jetzt einfach mal daher leiten, dass eben das Gymnasium eben Sporthalle bedeutet im Griechischen, soweit ich weiß. Und deshalb würde ich dazu tendieren, dass Museen auch sowas wie eine Halle ist und dass dementsprechend eine Halle ist, wo dann ja Musik gemacht wurde.
Genau.
Das wäre meine Herleitung.
Okay. Das werden wir sehen. Diese Frage kommt dir vielleicht jetzt noch etwas zusammenhangslos vor. Es wird aber sehr schnell klar werden, das verspreche ich. Denn dieses Museum ist für unsere Geschichte ganz zentral. Wir werden sehen, warum. Ja, und wir haben es ja in der zweiten Frage schon gehört. Verschiedene Ereignisse werden letztendlich für den Untergang der Bibliothek verantwortlich gemacht. Aber das werden wir eben erst ganz am Ende der Folge erfahren, was wirklich diesen legendären Ort von Wissen und Weisheit der Zerstörung preisgibt. Zunächst mal würde ich sagen, starten wir aber mit den Anfängen. Wie entsteht in der Antike so eine legendäre Institution wie die große Bibliothek und was macht sie aus? Ich würde vorschlagen, wir machen uns erstmal einen Überblick über die Zeit, die Region, in der die Bibliothek entsteht, ihre Vorgänger auch. Dann wird das Ganze, denke ich, ein bisschen klarer. Und Viktor, was brauchen wir dafür?
Ja, das heißt dann, dass wir jetzt gleich zum Anfang der Geschichte, zum historischen Kontext kommen.
Richtig.
Und auf den freue ich mich natürlich ganz besonders.
Zeit für den historischen Kontext. Also, was den Kontext angeht, können wir uns erstmal fragen, wo kommen diese Bibliotheken her? Die werden ja irgendwann auch mal entstanden sein. Und tatsächlich, die Bibliothek oder Bibliotheken von Alexandria, die sind auch keine totale Neuheit in der Antike oder auch nicht auf ägyptischem Boden, sondern sie waren eher, können wir uns vorstellen, eine Modernisierung oder auch Revitalisierung, sagen manche auch, eine Tradition, die es durchaus schon lange Zeit gab. Und es ist dann eine Art von Sprung hin zu Neuerungen und Innovationen im ewigen Weg des Wissens. So sagt es eine Wissenschaftlerin namens Haikal.
Finde ich schön.
Schön gesagt.
Schönes Zitat.
Finde ich auch. Im alten Ägypten wurde also schon seit eigentlich mehreren tausend Jahren Wissen gesammelt, bevor in Alexandria diese berühmte Bibliothek entsteht. Und das wird auch den alten Griechen bewusst gewesen sein, wie uns zum Beispiel eine Anekdote bei Plato zeigt. Da sagte zu dem berühmten Solon, ein ägyptischer Priester, Zitat, Ihr seid jung im Geist, denn ihr besitzt keine wirklich alten Traditionen, keine Vorstellung aus grauer Vorzeit. Man sagt, dass hier in Ägypten die ältesten Traditionen erhalten sind und so entsteht nichts Schönes oder Großes oder Bemerkenswertes, weder in eurem Land noch hier oder anderswo, was nicht schon vor langer Zeit von uns in Schrift festgehalten und in unseren Tempeln bewahrt wurde. Das ist zum Beispiel so der Anspruch, den die Ägypter da haben. Sie sagen, wir haben alles schon erfunden oder schon aufgeschrieben. Und ganz Unrecht haben sie nicht, denn sie haben tatsächlich vieles schon aufgeschrieben. Tatsächlich kann man sagen, dass die Tempel und Gräber eigentlich eine Art von Bibliothek waren im alten Ägypten. Und mit dem Religiösen, was dort an den Wänden steht, sind das vielleicht die ältesten Bibliotheken in Ägypten, vielleicht in der ganzen Welt. Also bis Mitte des dritten Jahrtausends vor unserer Zeit können wir da zurückgehen, wenn wir das als Bibliothek sehen wollen.
Ja.
In einem ganz frühen Sinne. Könnte man durchaus argumentieren. Und über die tausenden Jahre wurden dort bei weitem nicht nur religiöse Texte aufgeschrieben oder eingraviert, sondern auch historische Aufzeichnungen, geografische Abhandlungen, Inschriften, Szenarien über die Wirtschaft, das Sozialleben, die wissenschaftlichen Errungenschaften dieses Landes. Das schon bevor die ersten Bücher oder Papyri überhaupt entstanden. Im alten Ägypten hat es sicherlich auch Lagerstellen für verschiedene Schriftstücke gegeben, allen voran wahrscheinlich Texte für das alltägliche Leben, Berichte, Administration, persönliches Eigentum und auch Gesetzestexte. Diese Texte wurden teilweise über hunderte von Jahren aufbewahrt und auch wieder neu aufbereitet. Denn das Material, auf dem sie standen, das war nicht unbedingt von Dauer, wenn es eben Papyri waren oder etwas aus Holz. Das musste dann neu aufgeschrieben werden, wenn diese Archive weiter bestehen bleiben sollten. Ein Beispiel wäre jetzt mal ein Grundstücksbesitzer aus der Ramseszeit. Der musste nämlich vor Gericht den Besitz seines Landes nachweisen. Und dafür konnte und musste er das entsprechende Schriftstück anfordern aus den staatlichen Archiven. Das hat er auch geschafft und er hat diesen Fall dadurch durch diesen Beweis gewonnen. Und das Ganze war ihm so wichtig, dass er den gesamten Gerichtsfall auf den Mauern seines Grabes hat festhalten lassen.
Und wir ihn überhaupt auch deshalb nur erzählen können,
genau, diesen Fall. Deswegen wissen wir das.
Ja.
Denn welche Dokumente er auch immer angefordert hat, die gibt es nicht mehr. Aber er hat das Ganze tatsächlich geschafft, in sozusagen seiner privaten Sammlung festzuhalten. Hm. Und es war nicht selten, dass Gräber solche Sammlungen enthalten haben. Zum Teil auch Truhen beispielsweise mit Texten, die durchaus doch auch überdauert haben in einigen Fällen. Es gab im Ägypten dieser Zeit eben sowohl private Bibliotheken oder Sammlungen als auch öffentliche Institutionen, die eine Art früher Bibliothek darstellen. Häufig im Zusammenhang mit Gräbern oder Tempeln und auch im religiösen Kontext. Es gab sogar etwas, was manche als eine frühe Form von Universität bezeichnen, das sogenannte Haus des Lebens, wo auch hochgeachtete Schreiber offiziell angestellt waren, Texte geschrieben, übersetzt, kopiert und gesammelt haben. Und wir werden sehen, dass eigentlich die Bibliothek von Alexandria in vielen Punkten so eine Art von Haus oder von Institution weiterführt.
Mhm. Und das zu Lebzeiten von Ramses oder ab wann beginnt das?
Ja, also das beginnt
das ist ja
lange, lange vor Alexandria, ja, also ja. In den Jahrtausenden vorher. Schwer zu sagen, wann das Haus des Lebens zum ersten Mal auftaucht.
Ja.
Es ist auch nur eine Institution von einigen anderen und das Ganze gibt es auch nicht nur in Ägypten. Es gibt es auch in den anderen frühen Hochkulturen, eben auch in Mesopotamien. Auch dort gibt es frühe Bibliotheken, teilweise Privathäuser, die so aussehen, als wären sie eine private Sammlung oder Bibliothek gewesen, eben im Nahen Osten, Mesopotamien vor allem.
Ja.
Und was jetzt in der Alexandria im Prinzip entsteht, das ist ein Mix dieser Tradition. Also einmal der alten mesopotamischen, dann auch der griechischen. Auch die gibt es dann natürlich einige Zeit vor Alexandria und natürlich eben dieser ägyptischen Tradition.
Also es beginnt im Prinzip mit der Entstehungszeit der Schrift mehr oder weniger.
Also, ja.
Also man darf sich das jetzt wahrscheinlich nicht vorstellen wie die UB oder die Stadtbibliothek,
richtig,
sondern das ist natürlich alles in einem ganz anderen Rahmen.
Das ist in einem anderen Rahmen, denn Schrift war noch etwas deutlich Wertvolleres und auch Selteneres und das haben eben anfangs wahrscheinlich nur top ausgebildete Schreiber getan, später dann auch mehr Leute und ein bisschen führt aber auf jeden Fall Alexandria diese Tradition fort, entwickelt es aber auf jeden Fall auch weiter. Also Alexandria wird näher an unserem heutigen Bild der Bibliothek sein, als es diese ganz alten ägyptischen Tempel jetzt waren. Aber das heißt, dass wir natürlich auch noch ein bisschen etwas zu Alexandria verstehen sollten, denn es ist auch kein Zufall, dass ausgerechnet an diesem Ort und in dieser Stadt so eine wichtige Bibliothek entsteht. Denn Alexandria war für fast 300 Jahre die Hauptstadt Ägyptens, des Ptolemäischen Reiches zu dieser Zeit und im Prinzip eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Stadt der Welt. Gibt natürlich andere, aber die ist durchaus in den Top 3 oder Top 5 auf jeden Fall vertreten. Vom Einfluss, von der Macht, Wirtschaft und eben auch Wissen. Also wer diese Metropole gegründet hat, ist klar, das war eben Alexander der Große Ungefähr um 331 vor unserer Zeit hat er diese Stadt gegründet und er hat dafür auch eine hervorragende Lage ausgesucht. Am Mittelmeer einerseits und auch im Nildelta an der Küste Ägyptens. Auch eine der fruchtbarsten Gegenden, wo die Handelsrouten zusammenlaufen und wo es eben auch eine lange Tradition gibt an Wissen, politischen und religiösen Traditionen und Institutionen. Er hat auch viele andere Städte namens Alexandria gegründet. Er war nicht so besonders bescheiden, sondern hat die alle so genannt, aber nur das eine Alexandria wurde so bedeutend, dass wir heute noch darüber reden. Und nach Alexanders Tod, kurz gesagt, hat ja einer seiner Feldherren oder Diadochen, Ptolemäus, sich die Herrschaft über den ägyptischen Teil dieses Alexanderreiches erkämpft oder gesichert in Verhandlungen. Und sein Reich, das Ptolemäerreich, hat dann fast 300 Jahre Bestand gehabt. Und diese Dynastie der Ptolemäer, also eine makedonische Dynastie, nach Alexander in seiner Tradition, die wurde auch zur neuen Pharaonendynastie und tatsächlich auch zur letzten Pharaonendynastie, nämlich mit der berühmten Kleopatra. Mhm. Sie war die allerletzte. Und von Ptolemäus dem Ersten, Alexanders General, von ihm wurde eben Alexandria zur Hauptstadt seines neuen ägyptischen Reiches gemacht. Und sie wurde quasi über Nacht von einer Baustelle, davor war sie ein Fischerdorf, zur Metropole der antiken Welt. Die neue königliche Familie hat hier residiert und nach gute Beziehungen einmal zur ägyptischen Elite, zur Priesterschaft und auch zur Bevölkerung entwickelt. Und eigentlich haben sie damit eine Art doppeltes Gesicht Alexandrias und auch dieses Reiches geschaffen. Alexandria und Ägypten waren damit durch die Ptolemäer für ungefähr 300 Jahre eine Verschmelzung zwischen der hellenistischen oder griechischen Kultur einerseits, die Alexander verbreitet hatte über das Mittelmeer und seine Nachfolger, und der ägyptischen Kultur andererseits, denn die Ptolemäer haben die ägyptischen Bräuche sehr stark übernommen. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, gleichzeitig eben ihr makedonisches, griechisches Erbe auch behalten. Ja,
also sie haben im Prinzip auch eine spezifische Kultur entwickelt aus diesem Mischmasch heraus, wie sie es bei anderen Völkern auch kennen, über die Schrift. Amtssprache war beispielsweise das Griechische eigentlich. Mhm. Trotzdem wurde eine Weiterentwicklung des Hieroglyphischen in Alphabetform dann auch benutzt im sozusagen im umgangssprachlichen Bereich, im mündlichen Bereich. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass man da eigentlich was ganz Spezifisches auch herausentwickelt hat aus diesen unterschiedlichen Kulturen. Und das zeigt sich eben wahrscheinlich dann auch in den Bibliotheken oder in der Bibliothek.
Also die Ptolemäer haben bewusst sich integriert auch in die griechische und in die ägyptische Kultur und wurden auch deswegen akzeptiert und waren lange Zeit auch erfolgreich als Herrscherdynastie über dieses Land. Und im dritten Jahrhundert vor unserer Zeit hat ihr Reich, das ptolemäische Ägypten, auch eine goldene Zeit erlebt. Eigentlich 100 Jahre lang ungefähr, bevor es dann langsam wieder bergab ging. Und das war eben nicht nur wirtschaftliches Wachstum, das war nicht nur erfolgreiche Politik, starkes Militär, sondern das war eben auch sehr stark hinsichtlich Wissen und Kultur. Und kein Ort verkörpert das besser als die große Bibliothek der Hauptstadt. Alexandria, zu der wir jetzt kommen. Und dafür müssen wir natürlich klären, was war eigentlich die Bibliothek von Alexandria? Damit meine ich wirklich, wie können wir uns das überhaupt vorstellen? Und diese Frage ist tatsächlich, ja, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und damit offenbare ich jetzt gleich einen sehr spannenden Aspekt oder etwas, was dich vielleicht auch sehr enttäuschen wird, Victor. Es gibt nämlich keine archäologischen Funde von unserer Bibliothek. Mhm. Es gibt keinen Stein. Ja, kein Bogengang, keine Fundamente und es gibt auch keinen einzigen Papyrus, den wir sicher zurückverfolgen können und sagen können, dieser Papyrus lag oder stand in der Bibliothek. Das heißt, alles, was wir wissen, das stammt also aus Texten, die von Zeitgenossen verfasst wurden oder späteren Personen und eben aus dem generellen Wissen über Bibliotheken, das habe ich ein bisschen angeschnitten, über die Zeit und über die Stadt Alexandria. Zunächst jetzt mal, bevor wir zur eigentlichen großen Bibliothek kommen, sollten wir auch noch sagen, es ist nicht die einzige Bibliothek in dieser Stadt. Es gab mindestens zwei weitere Bibliotheken in Alexandria zur selben Zeit, vielleicht auch noch mehr. Einmal ist wichtig zu nennen das sogenannte Serapeum. Das wurde während der Zeit Ptolemäus des Dritten gebaut und in diesem sogenannten Serapeum gab es ein Heiligtum für den Serapis. Das war einfach ein Gott in Alexandria auf der Akropolis. Und das Gebäude war vermutlich eine kleinere Bibliothek, wo die Öffentlichkeit wahrscheinlich Zugang hatte, anders als in der großen Bibliothek. Und es war vielleicht eine Art Zweigstelle dieser Bibliothek. Also die haben vielleicht zusammengearbeitet, so genau wissen wir das gar nicht. Sie lagen auf jeden Fall höchstwahrscheinlich nicht am selben Ort, sondern dieses Serapeum war weit weg vom Hafen, wo die Großbibliothek war, sondern eher im Südwesten von Alexandria. Und dann wäre noch zu nennen die Bibliothek des Caesarium. Da müssen wir nicht lange überlegen, nach wem das benannt ist. Die berühmte Kleopatra hat das für ihren Cäsar erbauen lassen. Nach anderen Quellen war es Augustus. Das war auch weniger wichtig, aber nochmal so eine kleine Bibliothek, die auch lange Bestand hat. Die große Bibliothek aber, die war eben weder das Serapeum, von dem es Spuren gibt, noch das Caesarium. Das heißt, die Überreste dort bringen uns nichts, um die Frage zu beantworten, wie die große Bibliothek aussah und wo sie wirklich stand. Um das zu verstehen, müssen wir erstmal mit der Institution oder dem Gebäude starten, zu der diese Bibliothek ganz fest gehört. Und dabei können wir auch eine Frage beantworten, denn das ist das berühmte Museion oder auch Museum. Was war also das Museion? Ja, Viktor, das Museion war einfach gesagt ein Tempel, der den griechischen Musen gewidmet war. Daher kommt der Name. Und ich habe natürlich in der Frage das gemein so gemacht, dass alle Begriffe mit MUS angefangen haben. Aber es ist tatsächlich die Muse oder die Musen, neun an der Zahl, von der dieser Tempel den Namen bekommt und der sollte ihrer Huldigung dienen. Das ist tatsächlich der Ursprung des heutigen Begriffs Museum. Und stammt eben von diesem Vorbild.
Ja, das ergibt natürlich auf jeden Fall Sinn. Weißt du zufällig, was auf Griechisch Musik bedeutet? Weil wenn ich mir dann auch noch die anderen Sprachen so anschaue, dann ist dieses MUS eigentlich fast überall präsent, ob Spanisch, Französisch, Deutsch, also in den westlichen Sprachen, deshalb.
Ja. Ich habe absolut keine Ahnung, was das heißt. Okay. Ich weiß nicht mal, ob Musik aus dem Lateinischen oder Griechischen stammt. Ja, eins von beiden muss es sein, wenn es so weit verzweigt vorkommt. Ich habe es mir einfach ausgedacht, muss ich ehrlich sagen. Könnte man jetzt googeln, aber ich glaube, wen das interessiert, das können natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selbst. Wir bleiben bei den Musen, denn das ist die richtige Antwort. Das heißt, es waren die Schutzpatroninnen der höheren geistigen Tätigkeiten. Also sehr passend natürlich für das, worüber wir reden. Zu diesen Musen gehört beispielsweise die Muse für Musik und Tanz, Lyrik, Dichtung, Wissenschaft. Und es gibt sogar auch eine Muse der Geschichtswissenschaft, die heißt Clio.
Ja.
Den Namen kennt man vielleicht von Büchern und Verlägen.
Das ist unsere Muse.
Es ist unsere Muse, Viktor. Die wacht natürlich über uns. Ja, Clio. Es sind neun Musen an der Zahl nach Hesiod. Eine mögen wir besonders gerne.
Ja.
Vielleicht wachen die anderen auch über uns. Wer weiß. Und dieser Verehrung dieser neun Musen, der war also das Museion oder Museum gewidmet. Ich nenne es jetzt Museion, weil es dann nochmal klarer ist, dass ich kein heutiges Museum meine. Falls irgendwer einschläft während dem Anhören, dann aufwacht und sich denkt, hä? Nee, Museion, also das griechische Vorbild mit der griechischen Sprache und dem Namen. Wer jetzt aufgepasst hat, kann sich auch denken, was folglich in dem Gebäude gemacht wurde, nämlich, was denkst du, Viktor?
Was dort betrieben worden
ist. Genau, also einmal Kunst. Ist klar die Verehrung, aber du sagst Kunst.
Naja, also ich kann mir vorstellen, dass man das genutzt hat, um diesen Musen auch zu huldigen.
Ja,
und auf eine gewisse Art und Weise.
Welche Art, genau.
Vielleicht mit Opfergaben, vielleicht auch mit Kunstgaben.
Ja.
Sicherlich auch mit unterschiedlichen Versuchen, wissenschaftlich voranzuschreiten und die Techniken auszuprobieren. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Mechanik auch da eine große Rolle gespielt hat, was die Weiterentwicklung angeht. Wir hatten uns ja einmal auch in der Folge darüber ausgetauscht, wie weit fortgeschritten man dann gegen dem Ende des ersten Jahrhunderts von unserer Zeitrechnung ist, was Mechanik angeht.
Ja, ja.
Und das auch eben vor allem in Alexandria betrieben worden ist. Weiß aber natürlich nicht, inwieweit das jetzt direkt mit dem Museum zusammenhängt.
Das weiß ich auch nicht. Wäre durchaus möglich, dass hier Schriften entstanden sind oder Apparate ausgeklügelt wurde. Wenn wir schon dabei sind, man sagt, dass beispielsweise die archimedische Schraube vielleicht hier ihren Ursprung gehabt hat. Ja. Beweisen kann das absolut niemand. Aber da, das können wir jetzt schon verraten, das Museum und die wahrscheinlich dort drin stehende Bibliothek, der mit Abstand wichtigste Ort der Wissenschaft, der Lehre, der Forschung war, würde man eigentlich sagen, wo sonst soll das erfunden worden sein? Aber wir wissen es natürlich nicht wirklich. Aber es wäre möglich, dass, wie du gesagt hast, diese Mechanik, von der du erzählt hast in einer unserer ersten Folgen, die auch in Alexandria spielt, oder eben diese Schraube oder andere Dinge, dass die genau hier im Museum erfunden wurden.
Ja. Und ich glaube, das ist auch, wenn ich noch einmal kurz was dazu ergänzen kann, so dass die Schrift von Hieron, der einer der bekanntesten Mechaniker dieser Zeit ist, tatsächlich auch in Alexandria dort eben gewesen sein soll. Aber wie gesagt, sicher kann man das ja wahrscheinlich auch deshalb nicht sagen, weil man keine Schrift eben zurückverfolgen kann, wie du es schon erwähnt hast.
Es wäre durchaus denkbar. Ja.
Genau.
Mehr können wir da nicht sagen. Aber das sagt uns natürlich klar, was hier gemacht wird. Denn die Musen haben es nach der Vorstellung eben gerne gesehen, wenn Leute ihnen nicht nur im Heiligtum selber huldigen, sondern auch durch ihre künstlerische Tätigkeit. Also die größten menschlichen Künste nach Ansicht der Griechen dort zu praktizieren. Eben solche Dinge wie Tanz, Lyrik, Dichtung, aber eben auch Wissenschaft, Forschung und so weiter. Also das wurde hier gemacht. Das Museum von Alexandria war eine Stätte, wo Menschen den höchsten geistigen Tätigkeiten nachgehen, während die Musen dabei über sie wachen, wie bei uns, bei unserem Podcast hoffentlich. Und ganz neu war das übrigens nicht, diese Art von Gebäude. Es gab schon ein Museum, sogar zwei. Es gab einmal die Akademie Platons in Athen und kurze Zeit später hat auch sein Schüler Aristoteles eine eigene Akademie begründet, das sogenannte Lykeion. Das waren Institutionen, in denen nicht nur Philosophie gelehrt wurde, sondern auch die Musen verehrt wurden. Also auch die hatten einen sehr wichtigen religiösen Aspekt. Es gab dort eine Art intellektuelle Gemeinschaft, die auf der einen Seite diese Musen kultisch verehrt hat, dann aber auch dort zusammenlebt, forscht und diskutiert. Diese beiden Vorbilder von Platon und Aristoteles, die standen eben in Athen. Und Athen war bis dato die führende philosophische und intellektuelle Polis. Und jetzt aber kam eben Alexandria als blühende Stadt, die die Mittel hatte, die den Einfluss hatte. Und sie hat jetzt eine starke Konkurrenz entwickelt zu Athen und hat es in vielerlei Hinsicht auch überflügelt. Das muss man auch sagen. Und das Museion, das ist dabei im Prinzip exportiert worden von Athen nach Alexandria. Also das steht eigentlich in der direkten Tradition. Und verantwortlich dafür ist eine Person, ein gewisser Demetrios von Phaleron oder Phaleron. Mhm. Dieser Mann war sehr gebildet und er war selber auch Schüler im Lykeion und dessen Museum in Athen. Er war politisch erfolgreich und er wurde sogar der quasi Statthalter von Athen unter Alexanders Nachfolger. Hast du von ihm gehört, von diesem Mann, Victor?
Es erinnert mich gerade ganz stark an meinen historischen Kontext zu einer der ersten Folgen. Ich glaube, es ist Folge 4 oder so.
Zu Nysa.
Nysa. Genau, oder Nysa, ich weiß auch nicht genau, wie man sie ausspricht, wo ich auch über Demetrios gesprochen habe.
Und
deshalb musste ich nur gerade lächeln, weil ich dachte, das ist... Ja, werde ich nochmal 4 Jahre zurückgeworfen, weil so lange ist, glaube ich, die Folge her.
Ziemlich genau, ja. Da wird es mal Zeit, dass wir wieder in Alexandria hier auftauchen in unserer Folge. Ja, der Mann hat einiges in Bewegung gesetzt in Alexandria und unter anderem hat er eben auch den Bau dieses Museums und wohl auch der großen Bibliothek in Bewegung gesetzt. Nachdem sich nämlich die politischen Verhältnisse geändert haben in Athen, musste er fliehen, kurz gesagt. Also da war jemand anders an der Macht, der war ihm nicht mehr besonders wohlgesinnt, er musste weg. Er ging nach Alexandria ungefähr um das Jahr 300. Kurze Zeit danach entsteht das Museion. Wann genau, können wir gar nicht sagen, wie so oft. Und wer aufgepasst hat, erinnert sich ja, dass Alexandria zu diesem Zeitpunkt erst etwa 30 Jahre alt ist. Aber sie ist als Hauptstadt des neuen Ptolemäerreichs wahnsinnig schnell gewachsen, wirklich aufgeblüht und ist schon jetzt eigentlich eine Metropole. Auch im wissenschaftlichen Sinne. Und der erste König des Reiches, Ptolemäus I., der war nicht nur ein sehr erfolgreicher General und auch Politiker, er hat auch selbst Texte geschrieben und er war früh auch sehr am intellektuellen Leben interessiert in der griechischen Welt. Und diese griechische Welt, oder wie wir sagen hellenistische, die hatte sich ja mit Alexander über den ganzen östlichen Mittelmeerraum ausgebreitet. Und Ptolemäus hatte sich von diesem Raum einen der besten Teile gesichert. Er wollte aber nicht nur politisch oder was die Macht, den Einfluss angeht, hier mitspielen mit den anderen Teilreichen, sondern er wollte auch intellektuell mindestens ebenbürtig sein oder noch besser die anderen Teilreiche übertreffen. Ja.
Auch das alte Griechenland, auch Athen übertreffen. Dafür brauchte er kluge Köpfe.
Genau. Und er wusste, dass er damit ja auch wieder seine Macht ausbauen kann, denn Intellektuelle an seiner Seite zu haben, ist sicherlich nichts Falsches und eben auch in Forschung zu investieren, sicherlich auch nicht.
Sicherlich. Und deswegen war er auch sehr interessiert daran, dass er Leute anziehen konnte, wie diesen Demetrios. Und der kam, weil er auch fliehen musste, dann relativ schnell aus Athen zu ihm nach Alexandria. Und ja, wir können sagen, diese Anwerbung, die lohnt sich auf jeden Fall. Denn Demetrios ist eigentlich die entscheidende Person bei der Entstehung dieses jetzt neuen Museums. Also er und der König, der Ptolemäer. Und das Museion sollte jetzt schnell noch sehr viel einflussreicher werden als die alten in Athen. Also die Vorgänger wurden überflügelt und entweder hat Demetrios selbst den Vorschlag gemacht oder hat zumindest entscheidend dabei geholfen, jetzt in Alexandria diese Nachfolgeinstitution, kann man wohl sagen, zu etablieren. Also einen Tempel der Musen, der gleichzeitig Hort der Wissenschaft wurde. Er hat es entweder mit Ptolemäus I. getan, Soter, oder dem II. Ptolemäus Philadelphus. Wir wissen nicht genau, wer von den beiden tatsächlich den Bau zu Ende gebracht hat oder auch in Auftrag gegeben hat. Die einen sagen, es war Ptolemäus I., die anderen der II. Es ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich würde sagen, es klingt so, dass am wahrscheinlichsten der Vater den Bau in Auftrag gegeben hat und der Sohn es vollendet hat. Können wir aber nicht genau sagen. Klar ist, es wird jetzt einiges in den Bau dieses Museums gesteckt und damit wird spätestens Alexandria auch zum Zentrum einer literarischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft, die dorthin jetzt angesiedelt wird, also bewusst auch angeworben wird und sich dort aber auch sehr wohlfühlt. Das heißt, wir haben dieses Museum jetzt als Gesamtgebäude, was entsteht, also unser Musentempel. Aber wie können wir uns den jetzt genau vorstellen? Das ist leider gar nicht so leicht zu beantworten, denn wir haben nicht viele Beschreibungen. Und das liegt interessanterweise vielleicht daran, dass der Tempel und die Bibliothek in der Antike so berühmt waren, dass eventuell davon ausgegangen wurde, dass alle sie kennen. Und man auf Beschreibung sozusagen
fast so als Stilmittel verzichtet hat, um nicht das Offensichtliche aufzuschreiben, sondern man geht davon aus, es wissen alle schon und dann redet man nur über einen Einzelaspekt. Folgendes wissen wir allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das Museion, dieses Gebäude, stand im Palastgebiet, Procheion genannt. Das war sehr weitläufig und hat direkt an den alexandrinischen Hafen gegrenzt, was wichtig ist bei dem Feuer, zu dem wir noch kommen. Das Gebäude selbst hatte wohl einen Wandelgang, in dem man umherstolzieren, vielleicht auch philosophieren konnte. Dann eine Exedra, das ist so eine Art Vorlesungssaal, in dem auch diskutiert und eben ja Vorlesungen gehalten wurden. Und auch ganz wichtig, einen gemeinsamen Speisesaal. Das Gebäude muss sehr groß gewesen sein und wir können uns dann denken, es muss noch sehr viel mehr beinhaltet haben als diese drei sehr sicheren Gebäude, von denen wir ausgehen können, dass sie auf jeden Fall da waren. Es muss vor allem ein Heiligtum gegeben haben für die Musen, ganz wichtig, denn es war ja auch ein Tempel. Wir wissen auch, dass es einen eigenen Priester gab, aber wir haben tatsächlich keine genaueren Beschreibungen. Also wir haben nicht einen einzigen Text, der dieses Heiligtum überhaupt erwähnt. Und ähnlich unsicher sieht es auch für das gesamte Gebäude aus. Wir können sagen, die Mitglieder dieses Museums, also wahrscheinlich einfach Forschende, Gelehrte, die hatten ein gewisses Etat und sie hatten auch verschiedene leitende Funktionen, vermutlich auch eine Art Gremium, mit der sie dann genau entschieden haben, wie dieses Etat eingesetzt wird. Beispielsweise, wer Geld bekommt, welche Neuerungen eingeführt werden, ob das Gebäude erweitert wird und natürlich ganz wichtig, welche Bücher man beschafft und wie. Mhm. Das haben sie wahrscheinlich durch das königliche Etat irgendwie organisiert und sich dabei wahrscheinlich besprochen. Wer jetzt aber in dem Gremium war, wer überhaupt Mitglied im Museum war, das wissen wir auch nicht. Also es waren natürlich Gelehrte, aber wir haben keine Namen für die ganzen ersten Jahrhunderte nach der Gründung. Erst in der römischen Kaiserzeit sind wohl Mitglieder bekannt. Hm. Wer dort aufgenommen wurde, das können wir sicher sagen, der hatte aber wohl ein sehr angenehmes Leben. Also wir wissen, kostenlose Verpflegung gab es auf jeden Fall für alle, die dort waren. Es gab keine Steuern, sie waren davon befreit und vermutlich ein sehr hohes Gehalt. Davon können wir sicher ausgehen. Die Umgebung in Alexandria war auch sehr angenehm. Also Alexandria wird als sehr angenehme, lebenswerte Stadt beschrieben von jemandem namens Strabon. Und auch die Wohnungen werden erstklassig gewesen sein. Denn die Leute, die da waren, waren ja sehr, sehr beliebt und sehr prestigeträchtig für die ptolemäischen Könige. Es war also ihr Interesse, dass es den Wissenschaftlern am besten geht und dass sie eben möglichst effizient arbeiten. Dazu muss dann auch ein enormes Prestige gekommen sein für alle, die in diesem erlesenen Kreis Mitglieder waren. Das heißt, das Museum war wiederum sehr gut für die Leute, die dort gearbeitet haben und gleichzeitig sehr gut für den Ruf der Ptolemäer, wie du es auch schon gesagt hast, Viktor. Und die Könige, die haben sich nicht nur so ein bisschen ergötzt an diesem Ruf, an diesem Prestige, sondern die haben auch selber teilgenommen. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Da gibt es mehrere Berichte, sind in das Museum reingegangen, haben sich vermutlich in diesen Vorlesungssaal gesetzt und haben mitdiskutiert, zugehört. Darunter war unter anderem Kleopatra, von der wir das wissen, und später auch noch der römische Kaiser Hadrian. Und natürlich die ganzen Ptolemäer, die ja alle gleich heißen, Ptolemäus 1, 2, 3 und so weiter. Die haben hier mitgemacht. Das heißt, es war für sie ganz, ganz wichtig, dieses Institution, dieses Museum zu fördern, daran teilzuhaben. Und sie waren auch in die Politik des Gebäudes selber oder der Institution involviert. Natürlich mussten die Gelehrten auch arbeiten, dafür wurden sie ja vom König bezahlt. Und diese Arbeit war im Prinzip doch ganz ähnlich, wie wir es heute an der Universität machen würden. Also das Schreiben und das Nachforschen für neue Werke und auf der anderen Seite sozusagen die Bibliotheksarbeit, also das Sammeln der bekannten Werke. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, das große Ziel, was man dieser Bibliothek nachsagt, das war nicht weniger als jeden bekannten Text der bekannten Welt an diesem Ort zu versammeln. Man wollte alles Wissen haben, was selbstverständlich nicht erreicht werden konnte. Also das ist klar. Wir können davon ausgehen, dass sie das nie geschafft haben. Aber wir können auch davon ausgehen, dass sie ziemlich nah dran gekommen sind. Ja. Zumindest in der griechischen und in der bekannten Welt. Allerdings nicht nur das. Also sie hatten auch Übersetzungen, sie hatten auch anderssprachige Texte und haben sich bemüht, da auch an alles dran zu kommen. Aber der Fokus lag natürlich einmal an den großen Texten und ansonsten eigentlich an allem, was man kriegen konnte. Ja. Oder auf allem, was man kriegen konnte. Ja, und wo diese Werke jetzt standen, das führt uns eigentlich zum Kern der ganzen Geschichte. Weil wir haben ja immer noch nicht wirklich den Namen Bibliothek hier genauer festgemacht für uns. Denn diese große Bibliothek, die wurde vermutlich zeitgleich gegründet, davon können wir ausgehen, ebenfalls von Ptolemäus dem Ersten oder Zweiten, ebenfalls mit Hilfe des Demetrios. Und was sie dann eben in der Antike berühmt macht, ist dieser große Anspruch, das alles an einem Ort. Aber wo ist jetzt dieser Ort? Das ist die große Frage. Und wieder einmal müssen wir uns da eben mit Vermutung zufrieden geben. Also wir wissen nicht, wo diese legendäre Bibliothek letztendlich stand. Wir wissen ja schon nicht, wo das Museum wirklich stand. Wir wissen nur, in welchem Viertel. Und wir wissen aber vor allem nicht, ob das Museum auch die Bibliothek beherbergt hat. Die Optionen sind relativ simpel. Entweder die Bibliothek war Teil des Gebäudes und es war vielleicht jetzt keine eigene Bibliothek, weißt du, du läufst rein, da steht Bibliothek, sondern es war vielleicht einfach eingebunden mit Regalen, mit Gängen, die vielleicht auch in andere Teile übergegangen sind. Oder die zweite Option, es war wirklich ein eigenes Bibliotheksgebäude, was dann vermutlich direkt neben dem Museum gestanden haben muss. Dass es ein eigenes Gebäude war, dafür sprechen einige Faktoren, beispielsweise, dass es einen eigenen Bibliotheksdirektor gab. Aber das und auch die anderen Gründe ist keinesfalls jetzt besonders überzeugend. Es ist so, dass keine uns bekannte Quelle ein eigenes Gebäude für die Bibliothek erwähnt. Dazu kommt, das Museum in Athen hatte die Buchbestände auch integriert und es wäre in Alexandria wahrscheinlich auch groß genug gewesen für die weitaus mehr Bücher, die es dort gab. Dann ist es so, dass es im Museum auch andere wissenschaftliche Ausstattung gab. Das würde also gut passen, hier eine Bibliothek zu haben. Es gab wohl eine Sternwarte, einen botanischen und auch einen zoologischen Garten. Das heißt, auch wenn wir es nicht genau sagen können, denn es wurde ja, wie gesagt, nie eine Spur gefunden, dieser Bibliothek oder des Museums, gehen wir davon aus, dass sie ein Teil des Museums war, also kein eigenes Gebäude. Alle Beschreibungen deuten darauf hin und alle anderen bekannten Bibliotheken aus dieser Zeit haben auch diesen religiösen Kontext und sind eigentlich in Tempel eingebunden. Es dauert eine Weile, bis verlässlich dann in der römischen Kaiserzeit eigene Bibliotheksgebäude belegt sind. Wir können es zwar nicht sicher sagen, also das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass Museum und Bibliothek dasselbe Gebäude sind.
Ja. Und ist es auch so, dass man schon davon ausgeht, dass es auch, dass die Bibliothek, ob sie jetzt eben eingebunden war oder nicht, ein Raum oder ein Gebäude war? Oder können wir uns das vielleicht so vorstellen, wie es jetzt in vielen Unistädten auch ist, dass es zwar auf einem campusartigen Bereich war, dem Museum, und dann aber an unterschiedlichen Stellen die Literatur aufbewahrt worden ist?
Ja, das können wir einfach absolut nicht beantworten. Ich habe es ja schon angedeutet, es gibt im Prinzip gar keine Beschreibung dieser Örtlichkeit, gar keine Beschreibung des Inneren. Also wir können vielleicht Vermutungen aufstellen, aber das sind dann immer nur Vergleiche mit anderen Bibliotheken und es kann einfach sein, dass die große Bibliothek von Alexandria anders war. Es gibt, wie gesagt, diese Zweigstelle, das Serapeum, das könnte man ja dann sagen, ist wie ein anderer Campus, aber da wissen wir ehrlich gesagt auch nicht, wie weit es angebunden war. Das können wir nicht so genau sagen. Es gibt Berichte, dass die Bücher wohl woanders gelagert wurden. Aber das sind alles Vermutungen. Also ehrlich gesagt, bis auf diese Vermutung, dass es diese Gänge gab, wo man umhergelaufen ist. Und wir können vermuten, dass wie anderswo die Papyri, also die Rollen, vermutlich in so Wandnischen gestanden haben, die man dann rausgeholt hat, vermutlich in diesen Gängen gelesen hat. Und wahrscheinlich gab es auch Sitzgelegenheiten. Und dann eben andere Räume, in denen diskutiert. Und auf jeden Fall ein Raum, in dem diese kostenlose Verpflegung stattgefunden hat. Abgesehen davon würde ich tatsächlich lieber nichts sagen, weil es ist alles Spekulation.
Ja. Und wahrscheinlich, aber vielleicht gehst du ja später noch auf die Rezeptionsgeschichte oder gehst du da nochmal darauf ein.
Ja.
Ist es auch so, dass man sich eben mit der gegenwärtigen Vorstellung, die man hat von der Bibliothek, dass sich sozusagen einverleibt hat, dieses Bild von einer antiken Bibliothek, der antiken Bibliothek in Alexandria.
Das ist so,
und dass man sich eigentlich denkt, das ist so ein, ja, eigentlich auch tempelartiges Gebäude, aber es steht für sich. Und so stellt man sich das vielleicht im Kopf vor, wenn man darüber spricht. Aber letztendlich hat es mit Sicherheit anders ausgesehen, als man sich es vorstellt. Und wahrscheinlich, ich würde jetzt auch dazu tendieren, ich habe jetzt natürlich nur das gehört, was du gesagt hast und könnte es mir nur so herleiten, dass es wahrscheinlich eher großflächig vielleicht verteilt war oder eben integriert war in das Museum.
Ja, also das, der letzte Punkt, das integriert war, das ist schon sehr wahrscheinlich. Mhm. Also am ehesten ist es eben so, dass wir nicht in eine Bibliothek reingehen, sondern in ein anderes Gebäude und, weiß ich nicht, sagen wir gehen um ein paar Flure, dann geht's links zum Heiligtum der Musen und rechts ist vielleicht nur eine Halle, ja, oder vielleicht ein paar Räume mit Papyri. Es sind schon sehr viele Papyri, dazu kommen wir gleich, aber da jetzt vermuten zu wollen, wie viele Regale da stehen oder so, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also genau können wir uns das nicht vorstellen, aber du hast völlig recht, die wenigen Bilder beispielsweise, die es davon gibt, die natürlich, also die viel, viel später entstanden sind, oder die Vorstellungen, die sind irgendwie an einer modernen Bibliothek oder jedenfalls an dem geknüpft, was man aus der Zeit kannte.
Ja.
Ganz typisch. Das ist ja immer das, was historisch passiert. Man stellt sich etwas immer so vor, wie aus der Zeit, in der man gerade ist. So ist es auch hier. Das heißt, ja, sagen wir mal positiv gesagt, wir dürfen uns die Bibliothek so vorstellen, wie wir wollen, im Prinzip, mit den wenigen Fakten, die wir haben. Ja, ist viel Platz für Fantasie, würde ich mal sagen. Also das Einzige, was man natürlich noch sagen kann, ist, diese Bibliothek war wirklich sehr groß. davon müssen wir schon ausgehen, jedenfalls für die damalige Zeit. Denn alle sagen, diese Bibliothek ist größer als alles, was wir kennen. Jetzt ist die Frage, wie groß das wirklich ist. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich mich mal noch gefragt, woher kommen denn die Bücher? Denn das ist auch eine ganz spannende Geschichte und auch ein Aspekt, der immer gerne erzählt wird. Da gibt es einige Legenden. Manche sind vielleicht mehr, manche vielleicht weniger wahr. Es ist ja so, dass die ptolemäischen Könige offiziell die Gönner und auch die begeisterten Unterstützer dieser Bibliothek waren. Das heißt, sie hatten die Mittel und sie haben aber auch nicht davor zurückgeschreckt, auch auf berüchtigte oder mal gnadenlose Art und Weise an Bücher zu gelangen. Das heißt, es ging nicht immer besonders fair zu dabei. Es wurde eigentlich, glaubt man in Erzählungen, mit allen Mitteln versucht, gerade auch an seltene Bücher zu kommen. Und deswegen hatten wir die Frage anfangs zu einer der bekanntesten Anekdoten, die wir natürlich erwähnen müssen. Und die geht so: Bei dem Versuch, alle Texte der antiken Welt zu sammeln, was die Bibliothek, wie gesagt, auf jeden Fall nicht geschafft hat, aber den Versuch oder Anspruch gab es vielleicht, da wollte man auch an die Manuskripte einiger der berühmtesten Dichter ihrer Zeit kommen. Der große Aischylos, Sophokles und Euripides. Diese Texte waren in Athen und sie waren sorgsam behütet. Und Ptolemäus III., der war natürlich ein großer Freund auch seiner Bibliothek und wollte unbedingt diese Texte kopieren. Also hat er den Athenern für ihre Originalmanuskripte die enorme Summe von 15 Silbertalenten bezahlt als Pfand, um diese Originale auszuleihen und um sie zu kopieren. Ja, und du ahnst es schon, Victor, von den Antwortmöglichkeiten. Nachdem diese Kopien angefertigt waren, kamen in Athen nicht die Originale an, sondern die Kopien. Und die Originale, die blieben in der großen Bibliothek und Ptolemäus hat sie sozusagen gekauft, aus seiner Sicht oder aus der Sicht Athens einfach gestohlen und hat dafür bezahlt mit dem Pfand. Also er hat sie sozusagen ausgetrickst, was auch die Antwort auf unsere Frage ist. Und das ist eine der bekanntesten Anekdoten zur Bibliothek, weil sie unterstreicht, wie wichtig es ihnen war, eben an dieses Wissen zu kommen oder an diese Texte.
Ja, das ist spannend auf jeden Fall. Also ich meine, dann merkt man auch wirklich schon, dass sie eben dadurch, dass sie die Originale wollten, sicher gehen wollten, dass auch wirklich nichts verloren geht, weil
richtig.
Also ja. Selbst wenn sie Kopien angefertigt haben, selbst bei Kopien kann es ja sein, man merkt es selbst, wenn man was abtippt, dass Fehler passieren. Vor allem, wenn es dann Übersetzungen sind und wenn man die Originale aber hat, dann hat man immer was, woran man sich festhalten kann. Und deshalb ist, glaube ich, jede Bibliothek auch daran interessiert, immer die Originale irgendwie zu besitzen. Und die sind ja inzwischen heute, wenn es um ganz alte Exemplare geht, in Safes, die nicht zugänglich sind haben auch einen enormen Wert häufig. Also
absolut. Und du sagst es, also tatsächlich, es kommt noch mehr dazu, zu diesen Originalen. Es gibt eigentlich gar keine Originale von diesen Dichtern, denn die haben mündlich vorgetragen. Das heißt, was die Bibliothek von Alexandria wahrscheinlich wollte, war die beste und die nächste Version am Original und sozusagen die früheste. Und die früheste Art, die frühesten Manuskripte, die gab es eben in Athen. Und bei jeder Kopie davon, die die Bibliothek hätte bekommen können, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendjemand sie ändert, neu interpretiert oder falsch übersetzt. Das heißt, sie wollten das Nächste, was sie haben konnten, an dem mündlichen Original. Und deswegen haben sie nach dieser Geschichte das eben geklaut, weil sie sich wahrscheinlich, wie du sagst, gedacht haben, keine Kopie kann da rankommen an diese so nahe Version. Die Geschichte erzählt uns übrigens niemand anderes als Galen von Pergamon, einer unserer Histogor-Protagonisten, der große Mediziner, der Prinz der Medizin. Was allerdings, das wollte ich damit eigentlich sagen, auch heißt, dass wir natürlich jetzt nicht sagen können, dass diese Geschichte stimmt. Sie ist aber sehr beliebt und wird immer wieder erzählt. Vielleicht gerade, weil sie das zeigt, was man erzählen möchte über die Bibliothek, nämlich diesen enormen Wissensdrang und dieses Ziel, alle Pokémon zu fangen oder so, jedes Buch zu sammeln, egal zu welchem Preis.
Ja, ich kann mir vorstellen, einer der Pharaonen, einer der Ptolemäer hat es vielleicht mal gemacht oder vielleicht hat sich das umgesprochen, dass anders gemacht hat und dann hat man vielleicht daraus gewerkelt, dass es gang und gäbe war, diese Methode anzuwenden.
Das wäre so ein Klassiker,
um an die griechischen Werke zu kommen.
Eben. Aber, vielleicht wurde das gemacht, vielleicht war es nicht bei den allerbekanntesten Werken, aber es ist schon vorstellbar, dass bei solchen Dingen nicht immer alles rechtens war. Und es gibt auch andere Erzählungen, die so ein bisschen dazu passen. Es soll so gewesen sein, dass Schiffe, die in Alexandria ankamen, im großen Hafen, gefragt wurden, ob sie Bücher dabei hatten. Nach anderen Darstellung auch durchsucht worden. Und wenn sie welche dabei hatten, dann mussten sie diese Bücher an die Bibliothek abgeben. Die Bibliothek, ihre bestens ausgebildeten Schreiber, die haben die Kopien der Texte gemacht und dann haben sie wieder eben die Kopien zurückgegeben an die Besitzer und die Originale von den Schiffen, die sollen sie behalten haben. Also auch das zeigt dasselbe, dass sie eben wirklich das Beste bekommen wollten, was sie kriegen konnten und es an dem ihrer Meinung nach wertvollsten Ort eben auch sammeln wollten. Denn keine andere Bibliothek war natürlich so würdig, dieses Wissen zu horten, wie die große Bibliothek von Alexandria.
Ja, und ich finde erst so langsam jetzt auch im Lauf der Zeit und auch in der Erzählung, die du gerade machst, merkt man erst, wie viele Leute da beschäftigt gewesen sein müssen. Ja. Also wenn man eben hört, wie viele Schriften, ob sie jetzt die Originale oder die Kopien zurückgeschickt haben, das stelle ich mal beiseite, aber allgemein eben die Arbeit, die dahinter gesteckt hat, um eben dieses Ziel zu verfolgen, das größtmögliche Wissen dort anzusammeln und dann aufzunehmen und wie viele Leute dann einfach nur damit beschäftigt waren, das zu übersetzen oder zu kopieren und dann auch noch irgendwie zu verstehen und in den Sinnzusammenhang zu bringen. Also das ist, glaube ich, unvorstellbar.
Ja. Um ehrlich zu sein, Victor, durchaus möglich, dass für einige Zeit dieser Ort der mit den meistbeschäftigten Schreibern, Gelehrten, Wissenschaftlern der Welt war. Sehr gut denkbar. Natürlich wissen wir nicht, wie viele, aber es wurde hier mehrere hundert Jahre lang kopiert, jeden Tag übersetzt. Natürlich wurde auch am Anfang vor allem sehr viel selber geforscht. Also viele Schriften wurden hier zum ersten Mal geschrieben. Die sind hier entstanden. Das ist ja auch eine Art ganz, ganz frühe Universität. Also das alles gleichzeitig.
Ja, und von Hand kopiert, ne?
Von also Hand kopiert, für alle, die selbstverständlich.
Die denken, die machen das ja einfach nur kurz in Drucker oder
das ging noch gescannt. Nicht. Nee. Übersetzt und je länger die Zeit andauert, desto mehr wurde auch erneut kopiert, denn so ein Papyrus hat nur eine bestimmte Lebensdauer. Das verfällt und irgendwann hat zu den Aufgaben eben auch gehört, zu erneuern und zu bewahren und dann auch mit der Zeit weniger selber zu forschen. Aber dazu kommen wir noch ein bisschen zu dieser Entwicklung. Und ja, also wir haben so ein bisschen gehört, was vielleicht die Bücherpolitik war, auch wenn sie in Realität vielleicht weniger betrügerisch war, wie einige dieser Geschichten sagen, war sie auf jeden Fall sehr erfolgreich. Also es wurde einfach so viel gekauft, ausgeliehen, selbst geforscht, selbst geschrieben. In Alexandria waren die klügsten Köpfe der Zeit versammelt. Und die Zahl an Büchern, die auf diese Weise an diesem Ort zusammenkommt, die muss enorm gewesen sein. Wir können unmöglich sagen, wie viele genau. Die Schätzungen reichen von einigen 10.000 bis zu mehreren 100.000 Büchern. Wenn wir jetzt Bücher sagen, dann meinen wir natürlich damit keine Bücher im heutigen Sinne, sondern eben Papyri aus der Papyruspflanze. Und eine Papyrusrolle der damaligen Zeit, die fasst auch um einiges weniger Text als ein modernes Buch oder ein Kodex, wie man diese Buchform dann später nennt. Das heißt, was heute in ein Buch passt, das hat damals dann vielleicht 10 oder 20 oder 30 Papyrusrollen benötigt. Deswegen ist diese hohe Zahl an Büchern im heutigen Sinn durchaus vorstellbar, wenn wir sie uns als Papyrusrollen vorstellen. Und dann könnten wir durchaus sagen, die Zahl an Papyri war vielleicht wirklich in den Hunderttausenden oder in den hohen Zehntausenden. Also es könnten 100.000, 200.000 gewesen sein. Die antiken Zahlen sind wie immer übertrieben. Also die sprechen von 500.000 oder noch mehr. So viele waren es wahrscheinlich nicht.
Ja. Kann man wahrscheinlich ganz schlecht abschätzen.
Das ist wirklich sehr schwer. Also. Wenn wir das Gebäude hätten, wäre es vielleicht einfacher, wenn wir ein Bücherregal hätten, aber da wir überhaupt nichts haben, deswegen gehen die Schätzungen eben auch so weit auseinander. Es waren mit Sicherheit sehr, sehr viele. Also ja. Und was man auch sagen muss, auch die Bibliothek hatte so eine Art Blütezeit, ebenso wie das Ptolemäerreich. Laut dem Historiker Nesselrath dauert diese Blütezeit von kurz nach der Gründung, also ungefähr 300 etwas später, bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts vor unserer Zeit, also mindestens 150 Jahre. Und damit war sie sogar länger auch als die Blütezeit des Ptolemäerreichs selber. Das ging, wie gesagt, nur so bis Ende des 3. Jahrhunderts. Da bröckelt dann langsam der Einfluss auch gegenüber den anderen Reichen dieser Zeit. Das heißt, die Bibliothek war auch darüber hinaus noch weithin geachtet, lange Zeit, und war auch so eine Art Steckenpferd, ja, oder ein Schild, was das Ptolemäerreich vielleicht auch weiterhin hochgehalten hat, um auf den Einfluss und den Glanz zu pochen, den es auch weiterhin hatte, eben auch wegen dieser Bibliothek. Und in einem Text aus dieser Zeit heißt es zu dem Einfluss auch, Zitat, alles, was auch nur irgendwo vorhanden ist und entsteht, findet sich in Ägypten. Reichtum, Ringkampfschule, Macht, gutes Wetter, Ruhm, Spektakel, Philosophen, Gold, junge Männer, der Tempel der Geschwistergötter, der vorzügliche König, das Museion, Wein, Güter, so viel man haben will. Also hier zählt jemand die größten Vorzüge Ägyptens auf und das Museion ist auch dabei. Für alle Reisenden oder eben auch in der Selbstdarstellung wahrscheinlich der Ptolemäer spielt dieses Museion eine wichtige Rolle. Und wer damals Museion sagt, meint auf jeden Fall auch die Bibliothek. Wir wissen gar nicht genau, wie groß die Unterscheidung da war, aber oftmals bedeutet es auch ein und dasselbe. Aber auch mit dem Glanz des Museums und der Bibliothek, die wahrscheinlich dort drin steht, geht es langsam wieder bergab. Wenn auch nur langsam. Es liegt ein bisschen daran, dass die Bibliothek einmal mehr Konkurrenz bekommt von anderen Standorten und außerdem auch in die politischen Machtkämpfe der Zeit dann hineingezogen wird, ungefähr ab 145 vor unserer Zeit. Da wird der letzte wirklich bedeutende Bibliotheksdirektor verbannt. Der heißt Aristarch und der muss Alexandria verlassen, weil er sich im Prinzip mit dem ptolemäischen König streitet. Es ist so, dass vorher diese Bibliotheksdirektoren sehr einflussreiche Wissenschaftler sind. Also die sind sehr bekannt Wir können sagen, sie entscheiden sich bewusst, hier in Alexandria zu sein. Obwohl sie so einflussreich sind, könnten sie überall anders hin, aber sie sind hier. Und nach ihm, also nach 145 vor unserer Zeit, gibt es eigentlich keine so bekannten Bibliotheksdirektoren mehr. Und das gilt so ein bisschen als ein Zeichen, dass Alexandria und die Bibliothek ein bisschen absteigt mit der Zeit. So nach vielleicht 150 Jahren. Natürlich sind die Bibliothek und das Museum weiterhin aktiv, aber nicht mehr ganz so ruhmreich wie vorher. Geforscht und gesammelt wird weiter. Aus aller Welt zieht es weiter Wissbegierige dorthin. Aber irgendwann ändert sich auch das, denn die Bibliothek hat auch physisch nicht für immer Bestand.
Ja, und ja, hängt vielleicht auch im großen Zusammenhang mit dem Aufstieg eines neuen Großreiches zusammen.
Das ist absolut richtig. Ja. Rom.
Rom, genau. Ja, richtig.
Das,
ja.
Das hast du jetzt nicht gesagt, aber das weißt genau, du natürlich.
Die,
das
sind alle. Mit dem Sieg über Karthago 150 dann.
Ja, genau. Vor allem zur Großmacht die übernehmen den Mittelmeerraum, was die Vormachtstellung angeht. Und ja, damit kommt dann auch die Geschichte des Untergangs, nicht nur des Ptolemäerreichs. Nicht nur Alexandria verliert auch an Rang, obwohl es wichtig bleibt, sondern auch die Bibliothek. Denn sie wird tatsächlich irgendwann zerstört werden. Und das ist die große Frage. Denn genau so wie der große Ruhm der Bibliothek die Zeit überdauert, ist es auch die Geschichte ihres Untergangs, die besonders tragisch, besonders legendär auch ist. Und für die Frage, was letztlich daraus wird aus der berühmtesten Bibliothek der Antike oder der ganzen Geschichte, dafür gibt es gleich mehrere spektakuläre Versionen. Ich würde sagen, schauen wir sie uns mal an. Wir kommen zum Höhepunkt der Geschichte über die große Bibliothek. Wie ist sie verschwunden und warum? Wurde sie zerstört, wie es die Quellen berichten? Hat sie doch überdauert und ist erst nach und nach verfallen? Also im Prinzip gibt es drei Ereignisse, die besonders häufig und eigentlich auf den ersten Blick überzeugend verantwortlich gemacht werden für den Untergang der großen Bibliothek, auch weil sie durch Quellen ganz gut belegt sind oder zumindest sehr oft rezipiert worden. Das ist einmal das Feuer bei Caesars Eroberung, 48 vor unserer Zeit, so wie in unserem Intro. Dann ist es Aurelians Angriff auf die Stadt im 3. Jahrhundert unserer Zeit. Und zuletzt kommt auch noch in Frage die muslimische Eroberung im Jahr 642 unserer Zeit. Länger als 642 kann es die Bibliothek auf keinen Fall gegeben haben. Das ist schon mal klar, danach gibt es einfach keine Berichte. Und das heißt natürlich, dass die Bibliothek ein Maximum von 900 Jahren gehabt haben könnte als Existenz. Aber kann das wirklich sein, dass dieses Gebäude oder auch die Institution so lange besteht? Ich glaube, wir können uns vielleicht so fragen, dass wir hinten anfangen und erstmal überlegen, was ist 642 passiert? Was war überhaupt noch da? Und diese Frage können wir auch am schnellsten beantworten, denn es gibt absolut keine Quellen dafür, dass in den Jahrhunderten vor 642 irgendetwas dort passiert ist. Nicht eine einzige Quelle, dass die Bibliothek überhaupt noch gab. 642 kommt dann die Geschichte von der Zerstörung durch die muslimische Eroberung. Dabei soll der Kalif die Verbrennung der Bücher angefordert haben. Und es gibt ein ganz bekanntes Zitat, wo er seinem Befehlshaber sagt, wenn es in der Bibliothek Bücher gibt, die mit dem Islam übereinstimmen, brauchen wir sie nicht. Wenn es welche gibt, die dem Islam oder dem Koran widersprechen, dann müssen sie zerstört werden. Das heißt also, in jedem Fall sollten die Bücher weg. Ich mach's aber kurz.
Das ist eine Erzählung, die man sich aber im Rahmen der christlich-westlichen Welt schon erzählt hat.
Genau, also wir machen es kurz. Es gibt keine Anzeichen, dass diese Geschichte stimmt. Ja. Das ist also die unwahrscheinlichste Theorie. Es ist einfach wahrscheinlich ein Versuch, politisch motiviert, diese muslimische Eroberung zu diskreditieren.
Ja, ja, genau.
Und auch schon vor unserer heutigen modernen Wissenschaft haben auch schon frühneuzeitliche Kritiker kommentiert und eigentlich im Prinzip herausgestellt, dass das nicht stimmt.
Ja.
Also das hat zwar schon im Mittelalter einige Zeit überdauert und war natürlich aufgrund der Tragik und aufgrund des Feindbildes als muslimischer Eroberer, hatte das eine gewisse Wirkung, aber wir können davon ausgehen, dass das auf jeden Fall Quatsch ist. Es müsste irgendwelche Spuren vorher geben, die überhaupt zeigt, dass die Bibliothek noch da war, aber wir können erstmal daraus schließen, dass sie da schon nicht mehr da war. Also sie war schon einige Jahrhunderte mindestens nicht mehr dort. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück zum frühestmöglichen Zeitpunkt der Zerstörung. Dafür gibt es ja einen heißen Kandidaten, um den Untergang zu erklären, nämlich das Feuer. Genauer gesagt, nicht nur irgendein Feuer, sondern ein echter Feuersturm, der im Jahr 48 vor unserer Zeit in Alexandria gewütet hat. Das wissen wir. Das ist sehr überzeugend belegt durch viele Quellen. Und ausgelöst wurde dieser Feuersturm, wie gesagt, von niemand anderem als Julius Caesar. Aber eins nach dem anderen, wieso hat Caesar die Stadt Alexandria in Flammen gesetzt? Was hat das für die Bibliothek bedeutet? Um es kurz zu machen, starten wir mit dem Ereignis an sich. Alle antiken Quellen sind sich einig, dieses große Feuer war ein Resultat von Caesars Krieg in Ägypten und seinem Aufenthalt in Alexandria. Er war eigentlich im römischen Bürgerkrieg mit Pompeius, hat Pompeius nach Ägypten verfolgt. Der wurde dann dort allerdings ermordet, bevor Caesar ankommt. Und anschließend gibt es einen ägyptischen Bürgerkrieg zwischen unserer Kleopatra, der großen Kleopatra, und deren Bruder. Und wir wissen alle, für wen sich Caesar entscheidet, für Kleopatra. Und deswegen wird er dann aber einfach gesagt von der Gegenseite angegriffen. Eigentlich auch vorher schon, nämlich von Ptolemaios, ihrem Bruder. Und die ägyptische Armee belagert deshalb Alexandria und dorthin hat sich Caesar zurückgezogen im Jahr 48. Die Details lasse ich jetzt mal weg. Für uns ist eigentlich nur wichtig, was dann passiert. Caesar ist mit seinen Soldaten in Alexandria eingeschlossen. Der einzige Ausweg wäre über den Hafen, aber es gibt sehr starke Winde in dieser Region, in dieser Jahreszeit, in der er dort ist. Das heißt, er kann nicht weg. Er weiß, dass bald Verstärkung kommt, aber er muss sich dort erstmal halten. Andererseits will die ägyptische Gegenseite ihn natürlich vertreiben. Dann versuchen die Angreifer, das Ganze noch zu verschärfen, indem sie Caesars Flotte im Hafen unter ihre Kontrolle bringen wollen oder mit ihrer eigenen Flotte angreifen wollen über den Hafen. Eins von beidem. Und Caesar kommt ihnen aber zuvor. Also er macht einen sehr geschickten Schachzug, wie es so seine Art ist. Von dem berichtet er natürlich auch selber in seiner Darstellung. Das heißt, er lässt auf jeden Fall die Schiffe in Brand setzen. Alle Schiffe im Hafen fangen an zu brennen. Und es gibt eine gute Rekonstruktion dieses Feuers von William Cherf. Er sagt, vereinfacht oder verkürzt, das Feuer breitet sich aus von den Schiffen im Hafen. Die brennen sehr, sehr gut. Und die Hitze ist so stark, dass es schnell übergreift. Das Feuer springt über auf die Gebäude am Hafen. Durch diese starken Winde zu dieser Zeit sehr schnell weiter ins Landesinnere. Dort stehen die Getreidespeicher. Und Getreidespeicher sind im Prinzip der beste Zunder, das beste Brennmaterial, was du zu dieser Zeit haben kannst. Also sie sind hochexplosiv tatsächlich. Und es ist von anderen Bränden auch belegt, in der neueren Zeit, dass Getreidespeicher tatsächlich explodieren. Also die brennen nicht nur, sondern die fliegen in die Luft, entwickeln eine enorme Hitze. Und Alexandria hatte ganz, ganz viel Getreide. Also Ägypten war wahnsinnig wichtig für Getreide und das wurde wohl im Hafenbereich gelagert. Und diese ganzen Getreidespeicher, die fliegen jetzt einer nach dem anderen in die Luft. Das Feuer wird dadurch weiter angefacht, schleudert Asche und Zunder in die Luft und es entsteht, wie Cherf sagt, ein echter Feuersturm. Mit den Winden auch noch. Das Ganze wird ins Landesinnere getrieben, breitet sich sehr stark aus. Und die Gebäude in Alexandria, die waren aus keinen Materialien, die so einem Feuer standhalten konnten. Die Mauern um das Palastviertel hätten es vielleicht aufhalten können, dieses Feuer. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das Feuer sich weit ausbreitet. Und in diesem Palastviertel am Hafen liegt das Museum. Und höchstwahrscheinlich wird es auch von diesem Feuer erreicht. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt angekommen, den wir nicht sicher sagen können. Die meisten Fachleute sind allerdings der Meinung, dass die Bibliothek als Teil des Museums durch das Feuer teilweise oder sogar stark beschädigt wird. Das ist also ein beträchtlicher Teil der Bücher, der vermutlich hier verbrennt, also der Papyri. Genauso klar ist es aber auch, dass nicht die gesamte Bibliothek dabei zerstört wird. Nicht das gesamte Gebäude und wohl auch nicht die gesamte Sammlung an Büchern. Obwohl es einige Autoren gibt, die das berichten, Plutarch beispielsweise. Aber die Nachweise sind eigentlich zu stark dagegen, aus dem einfachen Grund, dass wir danach von der Bibliothek noch hören. Wenn jetzt durch Caesar die gesamte Bibliothek zerstört worden wäre, würden wir keine weiteren Berichte dazu lesen. Und es gäbe dann, wenn überhaupt, vielleicht eine Nachricht, dass was neu aufgebaut wird. Das haben wir beides aber nicht. Das heißt, Wissenschaftler und Historikerinnen, Experten gehen davon aus, dass die Bibliothek weiter existiert. Aber wahrscheinlich wurde hier ein großer Teil dieses antiken Wissensschatzes tatsächlich zerstört durch das Feuer. Also es hat einigen Schaden angerichtet. Das ist aber nicht die Antwort, die wir suchen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Also die Wissenschaft ist sich eigentlich einig, dass wir gut nachvollziehen können, wie sehr aktiv weitergearbeitet wird im, sagen wir mal, Bibliotheksbetrieb, also auch nach 48, nach Caesars großem Feuer. Die Wissenschaftler und Gelehrten sind weiter aktiv und es sieht auch so aus, als hätten sie weiterhin eine gute Zahl an Büchern zur Verfügung. Das kann man so ein bisschen nachvollziehen, was sie für Texte brauchen, weil sie eben viel zitieren. Trotzdem hat die Bibliothek wahrscheinlich auch durch das Feuer jetzt einen Teil ihrer Stellung verloren. Also es kommen jetzt eher Geschichten auf, die vom Verlust sprechen und wie tragisch das ist und eher Geschichten, wie etwas wieder gesichert wird, wie Bestände versucht werden aufzubauen, weniger oft jetzt eben davon, dass diese Bibliothek noch diese überragende Stellung hat, was aber später wiederkommt natürlich, wenn es dann um Mythenbildung geht und so. Und es ist jetzt so, die wichtigsten Gelehrten sind auch nicht mehr unbedingt hier versammelt. Es gibt natürlich weiterhin viele Gelehrte, die nach Alexandria kommen, aber es gibt jetzt andere Zentren auch. Natürlich ist es Rom, es ist auch Pergamon als großer Konkurrent, Athen ist weiter wichtig oder Rhodos und weitere Städte. Das heißt, es lässt sich nachvollziehen, dass die Bibliothek von Alexandria in der römischen Zeit, die dann auch jetzt anfängt, 30 vor unserer Zeit, dass die Bibliothek mehr zu einem Ort wird, wo jetzt Wissen kopiert wird, gesammelt und aufbewahrt, aber nicht mehr so stark, wo es entsteht. Also Alexandria wird nicht mehr so sehr dieses Forschungszentrum sein, das es vorher war. Das geht ein bisschen verloren. Es wird sich jetzt auch stärker auf die Außenwelt eigentlich konzentriert, auch von den Leuten, die dort schreiben.
Man könnte fast sagen, das ist ein römischer Habitus, Dinge zu kopieren.
Ja,
das haben sie ja aus der griechischen Welt auch schon gelernt und gemacht, dass sie eigentlich mehr übernommen haben, als selbst weiterentwickelt haben, so sagt man zumindest.
Ja,
beides, sie haben das aber dann gut natürlich für sich nutzen können, also das definitiv.
Ja.
Und vielleicht agieren sie dann diesem Vorteil entsprechend eben ähnlich mit der Bibliothek.
Ja. Gehen wir weiter voran. Wir haben also gesehen, 48 mit Caesars Feuer wurde die Bibliothek nicht zerstört. Später, im frühen Mittelalter, Ende der Antike, wurde sie auch nicht zerstört. Das bleibt dann eigentlich nur die Mitte. Und da haben wir unsere wahrscheinlichste Antwort. Das heißt, wir gehen ins Jahr 272 unserer Zeit. Hier kommt nämlich Kaiser Aurelian und erobert Alexandria zurück. Und Victor, du darfst mal tippen, von wem er diese Stadt zurückerobert. Das ist eine weitere Person, zu der wir eine Folge gemacht haben.
Tatsächlich? Hast du die Folge gemacht?
Nein, natürlich nicht.
Ich habe die Folge gemacht.
Du hast die Folge gemacht. Wer besetzt im Jahr 272 oder hält es in diesem Jahr Alexandria? Welche bekannte Persönlichkeit?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich habe einen heißen Tipp.
Okay, okay.
Ich glaube, es ist eine Frau, die auf den Münzen noch der syrischen Währung abgedruckt ist.
Richtig.
Und der Name ist, glaube ich, Zenobia.
Ja, völlig richtig. Da ist es dir doch wieder eingefallen. Ja. Du konntest es doch historisch zuordnen. Genau, Zenobia von Palmyra hat ja relativ viel erobert und Rom lange die Stirn geboten. Mehr dazu gibt's eben in unserer Folge, die du erzählst dazu. Aber ich wollte sie auf jeden Fall erwähnen, das ist ja nicht ganz unwichtig. Und sie kann aber Alexandria nicht halten, also sie verliert auch am Ende, Spoiler, gegen Rom. Aber durch diese Kämpfe, die sehr hart sind, wird ein sehr großer Teil von Alexandria zerstört, als Kaiser Aurelian die Stadt zurückerobert. Und zwar wird das gesamte Brucheion zerstört. Und wir erinnern uns, Victor, das war das Viertel, in dem die Bibliothek stand.
Diese Palastanlage, ne?
Genau. Ja. Also das Brucheion ist im Prinzip der Palastteil, der ist sehr groß, der ist direkt am Hafen und dort steht ganz sicher unser Museion, damit eben auch die Bibliothek. Danach wird dieses Viertel nie wieder bewohnt werden, es ist also ein Trümmerfeld und das heißt, zu diesem Schluss kommt die große Mehrheit an Autorinnen und Autoren und ich schließe mich dem an, diese Zerstörung des ganzen Stadtteiles, die kann eigentlich die große Bibliothek nicht überstanden haben. Das ist die sinnvollste Antwort, vielleicht auch nicht die spektakulärste, weil wir ja das Feuer haben als diese bekannte Geschichte, aber das wird wahrscheinlich der Wahrheit am nächsten kommen, dass hier der römische Kaiser Aurelian im Prinzip die Bibliothek zerstört, wahrscheinlich nicht mutwillig, aber ein großer Teil der Stadt wird eben in Schutt und Asche gelegt. Und auch wenn Bücher oder Teile der Gebäude übrig geblieben sind, haben sie nicht mehr lange existiert. Es gibt dann auch danach eben keine Zeugnisse mehr dafür. Und schon 25 Jahre später, das kommt auch noch dazu, wird Alexandria wieder belagert werden und es wird noch einmal zerstört, diesmal von Kaiser Diokletian und spätestens da wird nichts mehr übrig gewesen sein von der großen Bibliothek. Was es noch gibt, das sind die anderen Bibliotheken. Also das Serapeum, das gibt es schon noch. Was auch nicht ganz unwichtig ist, denn auch die wissenschaftliche Tätigkeit geht weiter. Also sicherlich sind nicht alle Bücher sofort verloren gegangen, vielleicht konnte etwas gerettet werden. Aber das legendäre Gebäude, auf das sich all das konzentriert, das gibt es nicht mehr.
Ja, Alexandria geht auch als Stadt ja eigentlich nicht unter. Also besteht
natürlich
seit nicht. 331 vor unserer Zeitrechnung bis heute. Ich meine, bei vielen größeren Städten aus der Antike ist es ja so, dass sie ja sozusagen nur in der Antike existiert haben und dort sehr bedeutend, sehr groß waren und es wenige Städte gibt, wie beispielsweise Damaskus, die eine so wahnsinnig lange Geschichte haben. Aber dadurch, dass Alexandria nie zerstört worden ist, ist
die
Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass eben bestimmte Gebäude natürlich auch immer wieder mit Renovierungsarbeiten dann über einen längeren Zeitraum stehen konnten.
Aber nicht die große Bibliothek, höchstwahrscheinlich. Was jetzt übrig bleibt, das ist aber ihre Tradition und vielleicht auch die Leute, die dort vorher gearbeitet haben. Also es wird weiter geforscht. Wir wissen nicht, ob das noch im Zusammenhang mit irgendwelchen Überbleibseln ist. Wir gehen davon aus, eher nicht. Es entstehen natürlich dann neue Bibliotheken, neue wissenschaftliche Gremien und Traditionen, die das Ganze fortführen. Vielleicht weitere Gebäude. Also der Wissensstandort Alexandria, der ist noch da, der ist weiterhin wichtig. Nur das größte Symbol, das ist jetzt eben wirklich nur noch das. Ein Symbol und eine trotzdem weiter bestehende Legende. Und auch wenn es jetzt die Bibliothek nicht mehr gab oder nur noch Überbleibsel, ist Alexandria weiterhin sehr bedeutend für die Wissenschaft. Es gibt auch später sehr berühmte Forschende hier. Eine habe ich mal rausgepickt, die ist sehr bekannt. Nämlich die mit Abstand bekannteste Gelehrte Alexandrias, das ist Hypatia, Hypatia von Alexandria. Mhm. Sie war Philosophin und Mathematikerin, noch mehr eine der angesehensten Gelehrten ihrer Zeit, hat auch ihre eigene Schule gehabt und gelehrt, neoplatonisch oder neuplatonisch, hat dort Männer aus aller Welt unterrichtet, Christen, Juden, andere Religionsangehörige. Mhm. Sie war eigentlich nicht weniger als der größte Promi in ganz Alexandria in ihrer Zeit. Sie hat auch politisch mitgewirkt, das ist ja am Ende sogar zum Verhängnis geworden. Mhm. Auch, also sie war eine der größten Gelehrten der Antike und das auch Jahrhunderte, nachdem es die große Bibliothek nicht mehr gab. Und das habe ich deswegen rausgesucht, weil uns das eben nochmal eindrucksvoll zeigt, dass Alexandria weiterhin sehr wichtig bleibt. Mhm. Aber eben nicht mehr die Bibliothek physisch gesehen, sehr wohl die Bibliothek als Symbol, als Legende, als Mythos. Aber die Spuren dieser Legende, die suchen wir bis heute vergeblich und die müssen irgendwann dort im dritten Jahrhundert unserer Zeit wohl verloren gegangen sein. Es waren da nur noch Steine und irgendjemand wusste dann zuletzt, welcher Stein das noch war und heute weiß niemand mehr oder wir haben sie noch nicht gefunden, wo die Fundamente lagen, wie sie aussahen. Was dort sonst war an Papyri, hat wohl nicht überdauert, denn es werden in der Wüste jedes Jahr hunderte Papyri gefunden, aber in Alexandria, direkt am Mittelmeer, ist das Klima ja so angenehm. Wie uns Strabon sagt, es ist sehr feucht und leider ist das nicht sehr angenehm für Papyri. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir tatsächlich ein Original aus der Bibliothek jemals finden können. Ich würde denken, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht höher, dass wir mal die Fundamente noch finden können. Mhm. Ich frage mich jetzt allerdings schon, warum da nie was gefunden wurde. Ja. Also auch und da ist es vielleicht leider nicht so wahrscheinlich.
Ja. Das fürchte ich in diesem Fall ausnahmsweise auch einmal. Mhm. Ich bin ja eigentlich sonst immer hoffnungsvoll.
Wir sind immer optimistisch, ne?
Ja. Aber ich weiß aus Dokumentationen, die ich immer wieder auch zu Ausgrabungen in Alexandria gesehen habe,
ja,
dass dort so viel geforscht und ausgegraben wird, vor allem dort vor Ort.
Natürlich vor allem auch in dem Bezirk, genau, dem Palastbezirk.
Dass es doch eigentlich so ist, dass wenn man was hätte finden können, es wahrscheinlich man schon drauf gestoßen wäre, das wäre jetzt meine Vermutung. Ja. Aber es kann natürlich immer sein. Also man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich auch zuletzt. Aber kann ich mir aktuell schwer vorstellen.
Würde ich auch sagen. Bis auf Weiteres gehen wir davon aus, die Bibliothek ist für immer untergegangen, physisch gesehen, und kommt wohl so schnell nicht wieder ans Tageslicht. Was bleibt uns also? Wie wir gehört haben, bleibt uns von der großen Bibliothek von Alexandria, der großen Bibliothek der Geschichte, ihre große Legende, also eine reale Legende, aber auch ein sehr großes Fragezeichen. Wir wissen nicht genau, wer sie gegründet hat oder wann. Wir wissen noch nicht mal, wo sie genau stand. Trotzdem ist sie die vielleicht bekannteste Bibliothek der Geschichte. Oder vielleicht auch genau deswegen, was ich immer gerne auch lese, weil das für mich sehr einleuchtend ist, ist, dass je weniger wir über etwas wissen, desto mehr lassen wir uns was einfallen, um diese Lücken zu füllen. Das haben wir gerade zuletzt auch bei einigen Folgen gehört, bei unserem Samurai Man, bei Rasputin oder bei anderen auch älteren Geschichten. Also vielleicht gerade, weil so wenig bekannt ist, sind so viele Mythen entstanden, weil man sich die Bibliothek so vorstellen konnte, wie man wollte, in der Zeit, in der man gelebt hat, so wie wir es heute vielleicht denken und mit all den Dingen, die ihr natürlich nachgesagt wurden, weil irgendwie will man vielleicht auch gerne so eine Geschichte erzählen eines nie dagewesenen Hortes des Wissens, wo alle Geschichten versammelt sind und irgendwie jetzt auch was, ja, sagen wir, Tragisches zu denken, dass es vielleicht eben Wissen gibt, was für immer verloren gegangen ist. Das ist also auch ein ganz bekanntes Motiv dann in der Erforschung, aber auch in der ganzen Tradition, der Rezeption über die Jahrhunderte, dass es doch eben Sachen geben muss, die vielleicht dort waren und die wir nie wieder erfahren haben. Also Wissen, das wirklich verloren gegangen ist. Da gibt es natürlich dann auch die ein oder andere etwas abwegigere Theorie. Ja, da könnte alles gestanden haben. Wir wissen es nicht mehr, weil es vielleicht nur dort war. Also es ist eben eine packende Vorstellung vom Verlust des größten Wissens auf der Welt. Eben die Frage, was dort alles verloren ging. Und natürlich kommen auch immer wieder übertriebene Erzählungen dazu eben. Was für krasse Mittel benutzt wurden, um das Wissen zu beschaffen. Im Mittelalter wird dieser Mythos nicht kleiner, der wird immer größer, auch in der Neuzeit weiter und eigentlich bis heute. sind wir auch immer noch auf diese Darstellung angewiesen. Es fällt uns schwer zu trennen, was realistisch ist und was nicht. Das Einzige, was wir heute natürlich haben in physischer Art, das ist die neue Bibliothek von Alexandria. Denn die wurde sozusagen in dieser Tradition wieder aufgebaut, steht jetzt wieder in Alexandria. Dort wird wieder geforscht, unter anderem über die alte Bibliothek von Alexandria. Und was diese Bibliothek und andere noch rausfinden können, darauf bin ich sehr gespannt. Und das wollte ich jetzt so als Schlusswort nehmen, dass es auch diese neue Bibliothek gibt. Dann haben wir, denke ich, einiges erfahren von der Bibliothekstradition über ihre Wirkung als Wissenschaftszentrum bis zur tragischen Frage, wie sie untergegangen ist, die wir vielleicht nie ganz beantworten können oder wo sie gestanden hat. Und vielleicht können wir nachvollziehen, wie diese Bibliothek so einen legendären Ruf entwickeln konnte. Und damit, Viktor, komme ich aber zum Ende und übergebe wieder an dich.
Ja, David, vielen Dank für diese sehr spannende, aufschlussreiche Folge und ja, Folge zu auch der Geschichte eines ja, verschwundenen, verschollenen Gebäudes sozusagen. Und das hatten wir schon lange nicht mehr und hätte ich eigentlich auch wieder Lust drauf, mal wieder darüber was zu erzählen. Wir hatten das ja mal auch angelehnt an die Weltwunder, dass wir dazu uns Geschichten erzählt haben. Aber ich finde es immer faszinierend, von der Entstehung dann erzählen zu können, der Blüte und dann aber auch dem Untergang und wie die Menschen dann aber sich dann das ist dann vorstellen, wie es gewesen ist, beispielsweise wie beim Koloss von Rhodos, den man sich ja so breitbeinig vorstellt an einem Hafeneingang, aber der hat so nie gestanden, weil es gar nicht funktioniert, dass der so hätte stehen können. Aber dieses Bild ist so drin und das wird auch touristisch so stark ausgebreitet und das wird wahrscheinlich bei den Museen ähnlich sein. Also ich war selber noch nie in Alexandria, aber ich kann mir vorstellen, da gibt es auch ganz viel Merch. Kleine Artikel, Schlüsselanhänger, die man kaufen kann, die irgendwie ein Abbild des Museums zeigen. Und so stellt man sich das dann irgendwie auch vor. Und deshalb ist es ganz wichtig.
Es gibt den Leuchtturm, ne, das Weltwunder und die Bibliothek. Klar. Die zwei Dinge sind Alexandria, klar.
Ja, genau. Und dass man sich eben dann im Nachhinein das so ausmalt, das ist ja das Faszinierende. Das hast du am Schluss nochmal betont. Und teilweise ja manchmal sich bestimmte Vorstellungen macht. Also der Mensch sich bestimmte Dinge über eine Wirklichkeit quasi hinaus sogar noch vorstellen kann, wie beispielsweise Atlantis auch. Ja, also dass es ja so nie gegeben hat.
Auch eine gute Parallele.
Und trotzdem kommt es immer wieder vor dann im Mittelalter, dass man plötzlich sich darüber Geschichten erzählt, wo es denn gewesen ist. Man sucht es ja dann auch ewig.
Man sucht es immer noch, klar. Und manche Leute zumindest.
Ja, und das zeigt einfach nur, wie krass das sozusagen ist, dass der Mensch sich immer wieder dieses Bedürfnis hat, etwas zu finden und irgendwie eine Lösung auf oder eine Antwort auf Fragen zu finden, wo es vielleicht auch einfach leider keine direkte, einfache Antwort gibt, sondern das ist eben etwas komplizierter. Und ich finde, das hat man ganz, ganz deutlich nochmal hier gemerkt. Also vielen Dank nochmal dafür. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie du da auf diesen Themenvorschlag gekommen bist.
Das ist eine sehr gute Frage.
Und was du da vielleicht auch benutzt hast für Literatur, Quellen und so weiter.
Ja, wie bin ich auf diesen Vorschlag gekommen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Den habe ich einfach aufgeschrieben. Kann ich dir nichts weiter zu sagen. Irgendwie hatte ich den im Kopf. Meistens ist das nicht der Fall. Meistens lesen wir es irgendwie. Aber ehrlich gesagt, mir war allerdings nicht klar, wie wenig dazu bekannt ist. Als ich die Folge angefangen habe, dachte ich, okay, dann machen wir noch Archäologie. Ich bin gespannt, wie die Fundamente aussehen. Ich hatte echt keine Ahnung, dass es da überhaupt nichts gibt. Ja. Und ich hatte auch leider keine Ahnung, dass die Recherche dementsprechend etwas schwierig ist, weil wir eben nur eigentlich antike Geschichtsschreiber oder Kommentatoren eigentlich auswerten können. Und glauben wir dem einen, ist sie hier zerstört worden oder sie sah so und so aus, beziehungsweise das Aussehen haben wir fast gar keine Quellen. Also es ist wirklich schwierig. Aber kommen wir zu Literatur. Also es gibt sehr, sehr viel, was man dazu lesen kann. Und nachdem ich einiges gelesen habe, habe ich doch das Gefühl, dass viele dasselbe sagen, nämlich, dass man einfach nicht viel weiß. Aber viele Autorinnen und Autoren schaffen es, wirklich spannende Dinge rauszustellen oder gute Vergleiche anzustellen, die das einem deutlicher machen, den Kontext zu erläutern oder so. Und werten eben ganz fleißig diese Quellen aus, die wir haben. Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das ist ein Sammelband von Mostafa El Abadi und Omnia Munir Fartala. Das Buch heißt What Happened to the Ancient Library of Alexandria? Und ist eine Sammlung von sehr guten Artikeln zu verschiedenen Aspekten eigentlich. Dann gibt es ein bisschen als Hintergrund, gibt es auch das Buch Ancient Libraries von Jason König und weiteren. Und gut gefallen hat mir auch übersichtlich der Artikel von Heinz-Günther Nesselrath. Der Artikel heißt Das Museum und die große Bibliothek von Alexandria. In einem Buch, das einfach heißt Alexandria. Ich habe noch einige weitere Texte zu bieten und eine Auswahl. Und die ich genannt habe, die posten wir wie immer in unseren Shownotes, falls ihr nachlesen wollt.
Ja, dann bin ich wieder dran, oder?
Du bist dran, ich übergebe gerne an dich, weil ich musste nichts mehr machen.
Ja. Ja, ist ja auch ganz aufregend hier. Wir haben noch gar nichts dazu gesagt, dass wir uns hier gerade auch filmen. Wir haben hier so ein Fotolicht installiert und die Kamera alias ein iPhone läuft gerade. Wir probieren das nämlich aus. Ja. Wer weiß, vielleicht seht ihr uns bald auch auf eurem Handy sozusagen und zwar in Farbe.
In Bild.
In Bild
und bewegte Farbe. Bilder im besten Fall.
Ja,
Fotos
genau.
Können wir. Video können wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. Und mir leuchtet gerade so ein Kameralicht ins Gesicht. Ich hätte nicht reingucken sollen, deshalb habe ich jetzt gerade reinguckt. Und eine Kamera. Und es ist schon was anderes. Ja. Vielleicht hört man ja meine Stimme, dass ich anders rede, wenn ich gefilmt werde. Keine Ahnung.
Ja, könnt ihr uns ja sagen, wie oder ob ihr das raushört bei David.
Ja.
Und wie ihr das allgemein findet. Also wir werden da jetzt wahrscheinlich nur erstmal ein paar Ausschnitte auf unserem Social-Media-Kanälen veröffentlichen.
Und das ist auch eine kleine Empfehlung, da mal vorbeizuschauen.
His2Go, so heißt natürlich unser Kanal, ganz einfach.
Mhm.
Ja, und ihr könnt uns auch noch auf einer ganz, immer noch neue Art und Weise unterstützen, würde ich sagen.
Mhm.
Und zwar könnt ihr Premium-Mitglied werden, His2Go Hero oder His2Go Legend. Und dafür bekommt ihr His2Go 24 Stunden vorher, also jede Folge. Ihr könnt die vorher abrufen als alle anderen. Ihr könnt das Ganze werbefrei hören. Das ist ja auch was ganz Besonderes, ganz Tolles, würde ich sagen. Und vor allem könnt ihr unserer Quizmasterin Chiara lauschen. Sie macht das wunderbar. Sie bereitet die Fragen vor und manchmal grillt sie uns auch ein bisschen. Also wir kommen nicht immer ganz gut weg, aber wenn ihr da reinhören wollt, dann werdet auch Abonnent und vor allem könnt ihr die Themen mitbestimmen und eben auch so ein wunderbares Thema wie dieses, was wir gerade gehört haben, zur großen Bibliothek von Alexandria zum Museum hören.
Es war sehr beliebt. Es hat, wie gesagt, schon wieder die Schlacht von Kadesh geschlagen als Thema.
Du hast sie zweimal vorgeschlagen.
Nee,
du hast sie ja.
Die war hier vorgeschlagen, bei dir auch.
Ja, stimmt, ja.
Bibliothek war beliebter.
Stimmt. Das hatten wir ja vor 10 Tagen schon angesprochen, dass wir da ein kleines Missgeschick hatten.
Mhm.
Wir wissen ja nie so genau, was der andere vorschlägt. Das wollen wir auch gar nicht so genau wissen.
Ja.
Müssen uns dabei vielleicht nochmal thematisch immer ein bisschen absprechen.
Aber wir kriegen das hin.
Wir kriegen das hin. So
und ihr dürft eben entscheiden.
Ja. Und damit sind wir am Ende dieser Folge, dieser 150. Folge.
Ja.
Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Können wir uns selber gratulieren im Prinzip. Wir haben es geschafft, 150 Folgen. Ich würde sagen, da sind vielleicht auch noch 150 mehr Folgen drin, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Mhm.
Mindestens. Und bin gespannt, was die 151. sein wird. Du weißt es ja schon, dafür wurde schon gestimmt. Und dann hören wir uns bald wieder, oder?
Mhm. Mach mal so. Und dann wünschen wir euch noch alles Gute. Wenn ihr Glück mit dem Wetter habt, nutzt es aus, geht raus, geht in die Sonne und nicht zu sehr vielleicht, sonst kriegt ihr auch einen Sonnenstich.
Mhm.
Aber damit beenden wir die Folge und bis in 10 Tagen.
Bis dann, ciao. Es schießt Dutzende Meter in die Höhe, angefacht durch die Gestreidespalten. Es schießt Dutzende Meter in die Höhe, angefacht durch die Gestreide. Mann.
Ach so, Sommer.
Ah.
Ja.
Das ist halb so wild.
Gerade noch Glück gehabt.
Aber ich wollte gerade noch schauen,
ob das läuft.
Nein, es läuft nicht.
Wie, es läuft nicht?
Das Video läuft nicht.
Sicher? Oh. Na gut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.